Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, heute mit einem raumigen Hall. Wir sind hier in Offenburg bei Black Forest Games. Ich bin der Manu natürlich, ich habe zwei Gäste zu Gast, die sich gleich vorstellen. Wir waren ja schon mal quasi vor Ort bei Black Forest Games. Wir haben über den Start der Kickstarter-Kampagne haben wir mal gesprochen, schon eine Weile her. Und ich habe gedacht, ich mache mal eine kleine Steppvisite. Heißt es Stippvisite? Stippvisite, nicht Steppen. Wir sind nicht zum Steppen hier. Eine kleine Stippvisite. Offenburg ist ja nicht so weit von Freiburg weg. Kurz in die ICE gesprungen, gleich eine DevPlay-Aufnahme gemacht. DevPlay, ihr erinnert euch, haben wir auch schon im Podcast gehabt. Und ich sitze jetzt hier mit den zwei Herren von Black Forest Games, die sich am besten kurz vorstellen, weil wir sehen euch ja nicht im Podcast. Vielleicht fangen wir mit dir an.
Guten Morgen, ich bin der Adrian. Ich bin hier Geschäftsführer bei Black Forest Games.
Oh, hi, hier ist der Mischa. Ich bin Produktmanager bei Black Forest Games.
Genau, und ihr seid jetzt quasi eingespannt, habt euch ein paar Minuten Zeit genommen. Der Launch von Rogue Stormers steht kurz bevor. Das Spiel ist momentan in der Early Access Phase.
Mhm, genau, seit einer ganzen Weile schon. Mhm. Seit 2014, Early Access, bin sehr früh reingegangen. Und deswegen wird es jetzt auch langsam Zeit, dass wir da wieder rauskommen.
Ja, genau, darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Wann kommt es jetzt genau raus?
Am 24.03., also am Tag vor Karfreitag. Mhm. Genau, da wird es rauskommen, finale Version.
Wir haben uns ja vor einer Weile über unterhalten, als die Kickstarter losging. Vielleicht macht ihr nochmal so ein kurzes Recap für die Leute, die es vielleicht schon mal gehört haben. Wie muss man sich die finale Version jetzt vorstellen? Was hat sich so grundlegend geändert? Und was ist jetzt die Version, die jetzt rauskommt? Was für eine Art von Spiel?
Also geändert hat sich eine ganze Menge seit der Kickstarter. Wir hatten ja, also es war ja konzipiert als Run-and-Gun-Game, Side-Scrolling Run-and-Gun, dass ich ein bisschen wie so ein Action-Rollenspiel spielen sollte. Also so Dungeon-Crawling, Sachen, Loot aufsammeln, Waffen selber bauen und verschiedene Missionen halt erfüllen. Das war das, was wir ursprünglich geplant hatten. Allerdings haben wir letztes Jahr, weil es sich dann doch rausgestellt hat, dass das Spielprinzip es war als Konzept ganz gut, aber wir haben halt festgestellt, dass es das Spiel nicht wirklich lange tragen kann. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, wie wir es anders machen können. Es ist halt immer noch ein Run and Gun, also das ist immer noch der Kern des Spiels. Also jetzt ein Contra oder Metal Slug.
Also ein Dual-Stick-Shooter im genau. Endeffekt mit Plattformelementen.
Genau. Und wir haben da auch ganz viel Erfahrung reingesteckt aus Jana. Aber was wir halt gemacht haben, wir haben halt die Action-Rollenspiel-Elemente ein bisschen zurückgeschraubt. Also du bekommst immer noch Erfahrungspunkte, bekommst immer noch Perks. Aber wir haben eher so Roguelike-Elemente mit eingebaut, ja, die das Ganze dann doch noch ein bisschen Arcade lassen.
Passt ja auch zum neuen Namen, zum gezwungenen neuen Namen.
Ja, genau, wobei der Name dann eine Folge.
Ja, ja, klar. Wie können wir es nennen? Ah, das ist ein Roguelike, okay.
Genau.
Wie hat denn eure Kickstarter-Community darauf reagiert? Weil es ist ja ein anderes Spiel, als die Vorstellung im Prinzip hergegeben hat. Oder wird das akzeptiert von so einer Kickstarter-Kampagne, Community, oder sagen die, das ist ein ganz anderes Spiel jetzt geworden?
Es gibt ein paar, die haben natürlich geschimpft. Also wir haben uns natürlich vorgeworfen, dass wir jetzt ein anderes Spiel machen. Allerdings waren wir auch sehr transparent damit. Und wir haben nicht irgendwie gesagt, hier frisst oder stirbt, sondern wir haben im Januar auf quasi so einem Beta-Kanal haben wir das neue Konzept veröffentlicht.
Für die Bäcker?
Im Endeffekt ins Early Access.
Okay.
Ja. Und da konnten es die Leute ausprobieren. Und da lief es, also das Spiel lief zweigleisig bis Ende Mai letztes Jahr. Und das Feedback, was wir halt bekommen haben, war, dass das Roguelike doch spaßiger ist und interessanter zu spielen ist.
Also quasi in Absprache mit der Community mehr oder weniger. Hier, schaut mal, das halten wir für sinnvoller.
Genau. Also da haben wir ganz klassisch dieses Early Access-Thema, was man sagt, Feedback-Community, haben wir da auch genutzt, um dann die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf einen Roguelike-Approach und weg von diesem, diesem RPG-Approach.
Also würdet ihr sagen, dass die Early-Access-Geschichte durchaus eine positive Entwicklung ist für die Spieleentwicklung, aus eurer Sicht als Spieleentwickler jetzt?
Nein.
Nee.
Es ist so, wir haben ja schon unsere Erfahrungen wirklich jetzt selber gemacht. Und zwar sind wir eingestiegen, als Early Access ja wirklich auch so ein bisschen Hype war und sehr viele Entwickler draufgegangen sind. Und kurz bevor, oder gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir gehen auf Early Access, hat Steam gesagt, da sind jetzt so viele Spiele drauf, die eigentlich Schrott sind, die kaum spielbar sind, die qualitativ furchtbar sind, die vielleicht auch gar keine Chance haben, jemals fertig zu werden. Beziehungsweise hat gar nicht Steam gesagt, sondern es hat die Community auf Steam gesagt und Steam hat reagiert und gesagt, okay, wir featuren jetzt Early Access nicht mehr. Das heißt, ein Early Access Spiel hat nicht die typischen Feature-Möglichkeiten, die du im normalen Spiel bei Steam hast.
Stimmt, sprich auf der Startseite zu sein und angeboten zu werden.
Genau. Und das hat uns für das Spiel geschadet, vom Verkauf her. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch extrem früh auf Steam waren, Early Access für unser Spiel.
Mhm.
Das heißt, wir haben sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass viele gesagt, oder dass die Leute, die Rockstar was gespielt haben, die jetzt nicht gerade von Kickstarter kamen, sondern so Early Access, die haben vielleicht auch diesen Spaß noch nicht gehabt oder diese langfristige Bindung.
Also es war zu früh einfach noch so.
Genau.
Bei der Findung. Ja.
Das heißt, als grundsätzliches Tool ist es in Einzelfällen spaßig, aber dadurch, dass er eben doch eine Massenbewegung kommt, ist es, glaube ich, mittlerweile weder für die Entwickler noch für die Community noch sonderlich spannend.
Hm. Also ich finde es auch kritisch immer mit dem Early Access. Ich glaube, es gibt klar immer Beispiele auch, die das positiv nutzen und dann auch zum Positiven beitragen. Aber andererseits ist so ein Entwicklungsprozess, ihr habt ja selber auch gemerkt, dass das alte Spielkonzept vielleicht nicht funktioniert und dann intern umgestellt. Dann hat man ja eher wieder den Nachteil, würde ich jetzt sagen, wenn man das dann wieder in der Community mitteilen muss, die dann schon spielt oder die das auch schon erwartet. Also manchmal sind diese internen Prozesse vielleicht auch besser, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
Wenn sie intern bleiben, genau. Ja, für uns als eigentlich ist es ein ganz normaler Prozess, was da passiert ist in der Spieleentwicklung. Das haben wir anderen Spielen auch, wo du komplett dich in eine andere Richtung bewegst. Aber in dem Augenblick, wo du es kommunizieren musst nach draußen, heißt es auf einmal, die machen auf einmal ein ganz anderes Spiel. Ja, wir haben in jedem Spiel hast du diese Dinge, wo du Sachen ausprobierst und sagst, okay, das funktioniert nicht, wir müssen es anders machen. Ja. Dann kümmert sich natürlich keiner, weil am Schluss hast du das fertige Ergebnis und da ist es eben das Spiel.
Ja.
Und die Spannung ist wahrscheinlich auch so ein bisschen weg. Klar, die haben es dann den Leuten gesagt, ich guck mal, erlebt so ein bisschen mit die verschiedenen Stufen von so einem Spiel. Das schaffst du ja einmal an, dann holst du noch eins, vielleicht nochmal 3, 4, wenn du ein extremer Freak bist. Ja. Aber irgendwann hast du dann auch gesehen, wie ein Spiel in der Alpha-Beta aussieht. Ja.
Also ich kenne es ja nur aus meinem Spielverhalten auch. Klar, wir haben jetzt einen täglichen Podcast, deswegen schaue ich mir Early-Access-Spiele eher seltener an, weil ich genügend andere Spiele, die fertig sind, noch auf Lager habe, auf meinem Pile of Shame. Aber ich denke, vielen Spielern wird es auch nicht anders gehen, dass man sagt, okay, ich habe hier noch 12 Spiele, ungespielt, eingeschweißt, original.
Genau.
Warum soll ich mir jetzt ein Early-Access-Spiel anschauen, außer es ist jetzt halt ein Genre oder von dem Designer oder von einem Studio, was ich ganz besonders mag. Ja, aber dann habe ich auch immer so das Gefühl, wenn ich mir dann Early Access anschaue, dann ist es halt noch nicht so das Fertige. Nimmt man sich damit dann auch den Spaß weg, wenn es dann fertig ist. Ja? Ich denke aber, so ein Spiel wie bei euch, da passt es ja sogar noch ein bisschen besser, weil es ja eh ein Roguelike ist. Das heißt, man spielt ja sowieso immer von vorne.
Das war ja auch genau der Grund, warum wir umgestellt haben.
Ja.
Das Originalkonzept hätte wahrscheinlich auch langfristig funktioniert, wenn du wirklich irgendwann mit dem fertigen Spiel rausgekommen wärst. Aber du hättest nie die Chance gehabt, früher den Leuten schon Spaß zu bereiten. Und im Roguelike ging es seit Mitte letzten Jahres, macht es schon richtig Laune, das Spiel. Aber eben, wie du sagst, weil es ja auch Roguelike ist, ja, da passt es ja auch. Aber so hättest du mit dem ursprünglichen Konzept, hättest du alles in die letzten 20% reingepackt. Die ersten 80% hätten nie Spaß gemacht. Das wäre so unfertig sich angefühlt, oder einfach ewig viel brauchst für dieses ewige Looten und deswegen auch die Entscheidung.
Ja, und es gab halt auch ein paar Balancing-Probleme, dass du mit den Waffen, die du halt bauen konntest, da waren dann ab einem gewissen Punkt halt so richtige Doomsday-Devices.
Killer-Kombos.
Ja, und da hast du im Endeffekt im Multiplayer nicht mehr viel Spaß. Wir hätten es auch nicht. Wir hatten massive Probleme, da ein gescheites Balancing zu finden. Hm. Es hat halt alles mit reingespielt, um das zu ändern.
Jetzt steht der Release kurz bevor oder jetzt erscheint es gleich. Was sind denn so die Herausforderungen oder die Hürden, die man jetzt zum Launch nimmt? Also Steam habt ihr ja schon angesprochen, das haben wir jetzt schon öfter im Podcast auch von Entwicklern gehört, dass wie wichtig da dieser erste Verkaufstag ist. Ist es jetzt dadurch, dass ihr aus dem Early Access rauskommt, verhält sich das da anders bei Steam oder ist es dann ab dem Release-Tag wie ein normaler Release?
Also es ist komplett anders, wie wir mittlerweile wissen. Mhm. Es gibt Analysen dazu und die Ergebnisse sind einfach die, du hast einen Release, ja, wo du einen richtig schönen Peak hast. Mhm. Ob du den jetzt beim Early Access machst oder ob du den direkt gehst, ist egal.
Ist das eigentlich der Release, wo du neu rauskommst, ist entscheidend.
Ja. Okay. Wir werden jetzt erwarten nicht, dass wir einen extrem großen Peak haben werden, den du normalerweise hast. Wir gehen davon aus, dass er relativ schwach sein wird, obwohl das Spiel jetzt nochmal komplett einen komplett neuen Level erreicht, mit dem, was wir jetzt rausbringen. Aber du wirst einfach diese Aufmerksamkeit, die du hast, wenn du auf den Punkt rausgehst, die hast du eben nicht mehr.
Ja. Wirst du so wie Batman machen, die haben doch irgendwie die Echse geändert und dann quasi nochmal neue bei Steam reingestellt.
Ja, das ist halt die Frage, der Name, den hast du halt, der muss da stehen. Und wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie es aussehen wird, aber die Analysen, die es gibt, die sagen genau das, ja, und das erwarten wir. Und du merkst natürlich auch von der Presse, ja, die nicht so spannend ist, als wenn du sagst, okay, wir haben ein neues Spiel, zack, hier ist es, in zwei Wochen kommt es raus. Ja. Oder Extrembeispiel haben wir jetzt ja auch mit Deponia Doomsday. Mhm. Die haben es ja genau andersrum gemacht.
Ja. Ja, gar nichts verraten.
Gar vorher, nichts, ja. Und dann fünf Tage vorher raus und zack, hier sind wir.
Dafür den Pakt mit dem Teufel und der CDS gemacht. Ja.
Genau.
Will man ja auch nicht wirklich. Ja. Nee, aber klar, das sind natürlich die unterschiedlichen Ansätze. Aber das, gut, dass du es nochmal bestätigst, der Release war quasi dadurch schon aus Steam-Sicht gesehen. Mhm. Habt ihr als deutsches Studio jetzt oder als unabhängig jetzt von dem Early Access, habt ihr auch das Gefühl, das hat der Fichtelmann eben auch gesagt, dass er das Gefühl hat, aus deutscher Sicht, dass die deutsche Presse eher verhalten ist bei deutschen Spielen. Habt ihr das jetzt seht ihr das auch so? Könnt ihr das bestätigen? Oder habt ihr eher das Gefühl, das liegt eher an der Art von Genre oder am Art von Spiel? Oder
am Early Access? Ja. Also, Early Access ist natürlich immer ein Problem. Das war wie mit Kickstarter, ja. Das war einfach, nachdem der Hype vorbei ist, ist es so ein bisschen aus und dann ist Interesse raus, ja. Jetzt haben wir da den kleinen Vorteil, dass wir gar nicht viel Coverage gehabt haben mit Early Access, mit dem Spiel. Das heißt, viele fassen es jetzt das erste Mal an. Ja. Wir sprechen halt schon mit einigen, ist Interesse da. Wir sind morgen sind wir auch bei Rocket Beans zum Beispiel. Also das ist der Vorteil. Aber es ist schon so, dass die deutsche Presse im Gegensatz zu vor 3 Jahren, die Situation war vor 3 Jahren ganz anders, da gab es ja auch nur ein Zehntel der Spiele auf Steam, jetzt auch gucken muss, was interessiert eigentlich meine Leser. Ja. Ja, und das ist leider der Blockbuster. Mhm. Und ich glaube gar nicht mal, dass es so deutsch ist oder nicht deutsch, sondern eben ist es klein oder nicht klein. Ja. Oder es ist ein Indie-Hit, wo eh schon jeder drüber spricht, und es geht ja normalerweise eben nicht von Deutschland aus, dann springt man drauf und ansonsten ist wenig Platz in dem, was sie berichten, noch für kleine Themen abzudecken. Mhm. Also gefühlt ist da schon auch Sympathiewerte da von den Kollegen in der deutschen Presse, aber die Masse von dem, was abgedeckt ist, ist eben große internationale Titel.
Ja klar, aber eben also ein schwedischer Indie-Studio wird auch nicht unbedingt in der GameStar mit einem Testbericht begutachtet. Ja, wenn es jetzt nicht gerade sowas ist, was so ein Hype generiert, wie eben Firewatch oder so, was dann halt auch irgendwie eine andere Geschichtsform darbietet.
Aber dann wird natürlich auf den Hype auch draufgeschrieben.
Genau.
Er wird nicht logisch in Deutschland generiert. Nicht, dass man einer sagt, okay, auf einmal ist da... Es ist dann schon was von über sich rüberschwappt.
Das ist aber die typische Halbproblematik. Also, genau. Aber ich verstehe das ja auch aus Pressesicht. Man muss ja auch gucken. Also wir sind jetzt ja nicht davon abhängig, weil wir nicht nach Klickzahlen oder so die Podcast-Themen aussuchen. Aber wenn du eben werbefinanzierte Publikationen hast und die Online-Magazine, die müssen natürlich auch gucken. Also ich verstehe das auch aus deren Sicht, dass sie sagen, es bringt uns einfach nichts, einen Testbericht jemanden anzusetzen, der 5, 6, 8 Stunden lang ein Spiel spielt, was dann nachher keiner liest.
Das hat keinen, genau.
Die ja dann auch aus Kaufberatungssicht keinen Sicht macht für die Magazine.
Aber da sind wir aber auch, sehen uns auch als Entwickler in der Pflicht. Und das ist jetzt eine Entwicklung seit dieser Kickstarter-Geschichte eigentlich schon, dass man versucht, tatsächlich auch mehr Fleisch zu bieten, dass du mehr den versuchst, Presse, Community, Fans einen Einblick in als Entwickler, es sind das Leute hinter den Entwicklern, was passiert in so einer Entwicklung, ein bisschen Stories außenrum zu bieten. Die wollen, wenn sie sich interessieren, dann wollen sie mehr wissen. Ja? Wenn sie sich nicht interessieren, ist es eh egal. Ja? Aber versuchen eben auch eine Bindung zu erzeugen, auch ein Gesicht dem zu geben, es reicht eben heute nicht mehr. Ein Spiel rauszubringen, irgendwo hinzustellen, sei es jetzt digital in Shop oder in Laden, und dann verkauft sich das. Ist nicht mehr. Und die kleinen Studios, die jetzt gelernt haben, wie man, oder die Möglichkeit haben, selber zu publishen, die müssen eben jetzt auch lernen, sich zu verkaufen. Ja, das ist ein langer Weg.
Okay. Ein schönes Beispiel, also für dich als Frage mit aus Community-Sicht, habt ihr sowas auch im Hinterkopf, wie macht man ein Spiel, dass das für Streamer und für YouTuber und so interessant wird. Kleines Beispiel von diesen Punch Club-Leuten, die Tiny Build, die haben also so ein Postmortem gemacht und die haben gesagt, sie haben von Anfang an so eine Stream-Möglichkeit eingebaut. Also man kann jetzt bei dem neuen Spiel zum Beispiel während die Boxkämpfe, so ein Boxsimulator, während der Boxkämpfe mit dem neuen Update können die Leute, die im Stream zuschauen auf Twitch, wetten, wer den Kampf gewinnt. Also die gehen eben direkt mit der Sache schon ran, wir entwickeln ein Spiel und wollen es aber gleich für Streamer und YouTuber und sowas mitentwickeln. Habt ihr solche Ansätze auch schon bedacht oder habt ihr gesagt, ein Roguelike eignet sich auch für Streamer und solche Geschichten, um da Presse, also Aufmerksamkeit zu generieren?
Eigentlich nicht. Also wir sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, ein Stream ist oder wie wirkt das jetzt im Stream? Also wir sind da eher klassisch rangegangen.
Was ist so, könnte man das sagen, genau. Ja. Wenn man es positiv ausdrücken will. Also wenn man ehrlich ist, das ist ein Thema, das haben die super clever gemacht. Und das ist eigentlich, was du auch machen musst, ja. Und aber das musst du auch in so ein Team reinbringen. Ja. Du musst es in die Köpfe reinbringen. Das sind Entwickler, denn wir haben auch wirklich Leute, die sind schon sehr, sehr lange dabei, ja. Und diese verrückten neuen Ideen, ja, dass du daran denken musst, was macht eigentlich dein Kunde mit dem Spiel, außer spielen, ja, das musst du erstmal reinbekommen in die Köpfe. Und das ist nicht wirklich leicht,
ja. Wenn man es negativ formulieren will, kann man ja auch sagen, das ist Kalkül. Weil man ja auch als Geschäftsführer sich dann auch wieder sagen kann, eigentlich wollen wir ja sowas genau
haben, ja. Aber Tatsache ist, wir waren jetzt gerade auf dem Xbox, oder auf dem Microsoft Event. Und die haben auch nochmal ganz klar, und es waren mehrere Vorträge darüber, die gesagt haben, Leute, wenn ihr so Sachen einbaut, Streaming, auch Social Features, ja, die im Spiel sind, das heißt, ich kann Screenshots teilen, ich kann mit Leuten sprechen, ohne aus meinem Spiel rauszugehen, ja. Ich habe moderierte Community-Channels zu meinem Spiel, ja. Das ist so wichtig, ja, und es macht so einen Impact, ob du dein Spiel, ob deine Spieler hältst und ob du neue Spieler bekommst, das ist extrem. Und auch wenn wir das mit dem jetzt nicht gemacht haben, mein Ziel eben als Geschäftsführer ist, dass wir es beim nächsten machen. Weil das ist einfach die Wahrheit, ja. Und es ist wichtig, ja.
Und das ist die Realität einfach, ja. Das ist halt generiert,
ja. Und dann tut ja auch keinem was Böses, die Leute wollen es ja machen, ja. Und dann gebe ich ihnen doch die Möglichkeit,
ja. Ja, ich frage nur deswegen, weil er ja selber auch quasi mit DevPlay so ein bisschen in dieser, wie sagt man da, in dieser Szene mehr oder weniger versucht reinzugehen und selber ja sozusagen Let's Plays macht.
Genau, wir versuchen es. Ja. Wir haben ja schon früher, wir haben ja damals beim Jonas ist das Kickstarter, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatten wir unsere Bi-Weekly Live-Show. Das war auch schon so ein Versuch zu sagen, okay, wir gehen einfach mal raus, wir zeigen uns, ja, wir bieten ein bisschen was. Ne? Du hast natürlich als Entwickler ist der Fokus immer anders, auch als Company. Ja? Das beschränkte Ressourcen, dann jemanden zu finden, der wirklich dann auch mal die Zeit nimmt, sich das vorzubereiten. Und am Ende, das weißt du wahrscheinlich noch besser als wir, es ist ja eben nicht nur diese 20 Minuten, die jemand sieht, wenn er es hört, es ist schon noch ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung mit dabei. Es hat doch viele.
Der Akku muss geladen sein.
Die Mikrofone dürfen nicht brummen.
Ja. Aber das ist der Weg, wir versuchen ihn zu beschreiten. Mhm.
Ihr habt eure eigene Engine für die Spiele. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, für, um zum Beispiel auf die Konsolen und sowas jetzt zu portieren? Weil dieses Spiel eignet sich ja dadurch, dass es ein Dual-Stick-Shooter ist und man sowieso eigentlich mit Controller wahrscheinlich spielt. Macht euch das zu schaffen? Ist es eher ein Vorteil, dass ihr eure eigene Engine habt? Oder?
Also in dem Fall ist es ein Vorteil, weil die Engine schon so optimiert ist, dass du wirklich das relativ leicht portieren kannst, technisch. Ne? Also da ist die Engine sehr gut aufgestellt. Bisschen schwieriger ist natürlich, wenn du von deinen Kapazitäten ausgelastet bist und versuchst es jetzt jemand Unterstützung entweder zu bekommen oder komplett outzusourcen. Das ist mit der eigenen Engine fast unmöglich.
Ja, logisch.
Und da ist es dann wiederum ein Nachteil. Wir haben ein anderes Projekt laufen, wo wir auf der Unreal Engine arbeiten. Mit Unreal 4 und die steckt ja ziemlich in den Anfängen. Ja. Und da wird es sicherlich spannend, wie es mit der Portierung aussieht. Ja. Es
gibt, wobei die aber auch grundsätzlich auch dafür ausgelegt ist.
Die ist darauf ausgelegt, aber man glaubt es oder nicht, ja, die ist noch sehr in den Anfängen. Da passiert noch so viel, mit so vielen Dingen sind die auch hinten dran, ja, wo die sagen, okay, das wollen wir noch liefern, es kommt. Dass das noch spannend wird, was wir überall hören. Die Performance auf Konsole ist mit Unreal 4 noch nicht da, wo sie sein sollte. Es gibt ja auch diese Geschichte mit Dead Island, was von Jager gemacht worden ist. Ja, die sollten das ja auch auf Unreal 4 machen, auf Publisher-Vorgabe. Und da gab es ja auch massive Probleme. Ja, die hatten ja ewige Verzögerung, bis es dann eingestellt worden ist. Ja, und Gerüchte sagen, es hängt auch nicht so knapp mit der Engine zusammen.
Ja klar, wenn die noch nicht so weit ist.
Genau.
Und das Rückgrat quasi des Spiels der bietet.
Ja. Und so ein interessanter Fakt ist ja, dass Epic, glaube ich, selber noch kein einziges Spiel mit Unreal rausgebracht hat, mit Unreal 4 Engine. Na gut, da wird wahrscheinlich jetzt irgendwann was kommen, aber ist noch nichts released.
Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Die, wenn sie selber noch nicht damit rausgehen, ja, als Entwickler dazu machen. Habt ihr auf Konsolen dann jetzt einen Vorteil, dadurch, dass es da keine Early Access gibt? Also habt ihr dann da quasi wie einen frischen Launch dann für das Spiel? Oder?
Also es ist auf jeden Fall besser als auf PC. Ich verspreche mir auch sehr viel von Konsole. Es ist einfach auch ein Konsolentitel.
Ja.
A, von den Controllern her.
Fühlt sich auch so an.
Ja. Und dann, wenn du dir die Grafik anschaust, die ist einfach, wie bei uns eigentlich immer, extrem gut. Was fast ein bisschen untergeht auf einem kleinen PC-Bildschirm. Aber wenn du das mal auf einem 50-Zoller spielst, das fegt dich halt weg.
Ja, und es ist auch ein Sofa-Koop-Spiel. Oder? Genau. Also ich meine, man kann es natürlich auch online im Koop spielen, aber es ist perfekt mit zwei, drei Freunden
nebeneinander zu spielen. Ja. Also von daher wird das auf jeden Fall richtig gut laufen. Du hast aber immer das Thema, vielleicht jetzt gar nicht Early Access, aber dadurch, dass wir im März auf PC kommen und im Sommer auf Konsolen, dass für diese Konsolenpresse bist du immer so ein B. Oder die fühlen sich, sagen, okay, ja, der Titel war schon PC, ist eine Konsole.
Ist jetzt das ist ja nur eine Portierung. Genau. Und dann hast du wieder die Coverage nicht.
Ja. Ja. Also ist alles Mist. Aber andererseits können wir uns jetzt auch nicht mehr leisten, es nochmal
zurückhalten
liegen zu lassen und dann rauszukommen. Ist halt alles auch, muss ja auch irgendwie Geld irgendwann mal einbringen.
Klar. Nicht so leicht als Spieleentwickler. Ja.
Nee, leicht ist es, glaube ich, nicht.
Gut, Abschlussfrage noch, ihr seid im Süden ja relativ alleine hier, also ist das dann, oder? Also es gibt nicht so
Meinst viele. Meinst du von den Leuten?
Ja, ja, so von, wohnen, von der Branche, also ich merke es ja in Freiburg auch immer, wenn dann irgendwie Presse-Events oder so sind, da muss man ja immer Frankfurt, Köln, Hamburg und so weiter. Ist das ein Standortnachteil, in Baden-Württemberg zu sein?
Das ist eine große Diskussion, die wir immer wieder auch führen. Das schaue ich mir an, ich wäre in Frankfurt oder ich wäre in Frankfurt, das war ich noch nicht mal das beste Beispiel, ich bin in Hamburg oder Berlin, ja, und jetzt brauche ich Leute, ja, da ist immer das Thema wirklich Leute her, ja, dann habe ich natürlich da viel mehr Leute, die viel mehr Möglichkeiten, ja, weil die Leute wohnen da, ja. Ja. Aber was ist, wenn ich Leute habe, vielleicht gehen die dann auch schneller weg, ja, weil die brauchen dann nicht umziehen, ja, sondern die die bleiben wohnen, die steigen nur an einer anderen Straßenbahnhaltestelle aus. Mhm. Ja.
Also die Fluktuation ist geringer auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht. Also wir haben extrem niedrige Fluktuation, ob das jetzt an uns liegt oder an der...
Am netten Chef.
Ja, oder an der Location, ich weiß es nicht. Aber wir haben eine niedrige Fluktuation. Ich könnte mir vorstellen, dass es höher ist dann. Ja. Und Vernetzung sicherlich, du hast viel mehr Möglichkeiten, wenn du in Hamburg oder Berlin sitzt, weil da wirklich auch von den Einrichtungen, von dem Land, von den Städten extrem viel gemacht wird. Das ist hier schlechter. Du hast aber mit Offenburg natürlich die Möglichkeit, auch Frankreich mit einzubeziehen, was jetzt zum Beispiel Arbeitskräfte anbelangt. Ja, wir haben hier sehr viele französische Entwickler. Das ist wiederum ein Vorteil. Ja. Also, weiß es nicht. Ja. Am Ende ist es halt so.
Immer zwei Seiten der Medaille.
Genau. Ja.
Gut. Wunderbar. Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit dem Launch.
Vielen Dank.
Und dann auch für die Konsolenversion. Und also es hat wirklich Spaß gemacht. Wir werden es vielleicht im Podcast ja auch nochmal besprechen, wenn ihr ein Muster rüber schickt. Ich bin ja großer lokaler Koop-Fan. Also von daher habt ihr mich mit dem Titel auf jeden Fall schon mal für die Sofa-Sessions super gewonnen.
Einen haben wir. Gut.
Und genau, dann setze ich mich mal wieder in Zug Richtung Freiburg. War schön, mal das Büro von Innen zu sehen.
Danke fürs
Kommen. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss. Ciao.